Kanzlerin Angela Merkel, wie lange sie tatsächlich Deutschland regiert hat, das sehe ich jeden Tag an meinen Kindern. Geboren, als sie ins Amt gekommen ist und mittlerweile eben fast erwachsen. Aber wie war sie, die Kanzlerin Angela Merkel? Was war eigentlich ihre große Idee für Deutschland? Was hat sie geschafft und was nicht? 3 Tage, bevor sie aus dem Kanzleramt tatsächlich ausscheidet. Die richtigen Fragen jetzt bei Bild.
Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Die richtigen Fragen mit der Frage, was die Kanzlerin Angela Merkel geschafft hat und was nicht. Sowas wie ein Bildzeugnis mit Peter Altmaier, langjährig Wirtschaftsminister, Umweltminister, Kanzleramtsminister und sonst vieles mehr unter Angela Merkel. Uns zugeschaltet Julia Klöckner, auch sie Merkels Ministerin, Landwirtschaftsministerin noch in dieser Woche.
Hallo.
Uns zugeschaltet außerdem Uschi Glas, selbsternannter Merkel-Fan, wenn ich das so sagen darf, aus Bayern. Herzlich willkommen. Und Peter Michael Diestel, uns zugeschaltet, erkennt Angela Merkel so lange wie niemand anders hier in der Runde, war Teil der letzten DDR-Regierung. Als Merkel Regierungssprecherin war, war er letzter DDR-Innenminister. Schönen guten Abend an alle. Und später in der Sendung werde ich mit Edmund Stoiber auch über sein ganz besonderes politisches Verhältnis zu Angela Merkel sprechen. Hier im Studio Peter Altmaier heute. Guten Abend. Ich habe es gerade schon
Abend,
gesagt.
Guten Abend, Herr Weise.
Wirtschaftsminister, Umweltminister, Kanzleramtschef. Jetzt haben wir die Kanzlerin und Sie waren ja auch dort beim Zapfenstreich so gesehen, mit der Rose in der Hand, teilweise mit Tränen in den Augen. Haben Sie gewusst, dass Angela Merkel auch sentimental kann?
Ach, ich glaube, wir sind alle Menschen und wir können alle sentimental. Und trotzdem habe ich sie in den schwierigsten Momenten immer beherrscht erlebt, weil sie wusste, was auf dem Spiel steht für Deutschland. Und manchmal auch weit darüber hinaus, dass sie darüber hinaus Gefühle hat. Das hat mir immer imponiert, weil ich glaube, dass man nur dann, wenn man sich selbst erlaubt, auch Mensch zu sein, ein guter Politiker sein kann.
Würden Sie sagen, sie ist eine Freundin geworden oder geht das zu weit im politischen Geschäft?
Ja, vor allen Dingen geht das zu weit, in einem Fernsehinterview darüber zu reden. Wir haben 20 Jahre zusammen gearbeitet, wenn ich daran denke, wie es war, als ich Justiziar wurde und Lügenuntersuchungsausschuss-Sprecher war, auf Ihren Vorschlag hin. Wir haben auch deshalb zusammengearbeitet, weil ich überzeugt war, dass sie für Deutschland die richtige Kanzlerin ist. Wenn man so lange zusammenarbeitet, dann breitet man das nicht vor einer größeren Öffentlichkeit aus. Ich glaube, das versteht jeder.
Frau Klöckner, wir schauen uns diesen Moment mit der Rose nochmal an. Das war, fand ich, so ein Bild, das wirklich völlig zu Recht um die Welt ging in dieser Woche. Wie haben Sie diesen Moment erlebt? Wie emotional Sie selbst?
Das war natürlich schon ein besonderer Moment. Es ist so ein großer Zapfenstreich, den gibt es ja nicht alle Tage. Und bei diesem Zapfenstreich kommt natürlich auch in die Welt rein. Denn sie hat sich ganz bewusst diese 3 Lieder ausgesucht. Und mit der Rose, das war etwas, mit ein bisschen Augenzwinkern hatte ich so den Eindruck. Und sie hat ja dann auch Annegret Kramp-Karrenbauer noch eine mitgegeben, eine Rose. Und wie war der Moment? Natürlich war der eine Rose. Moment, ein rührender Moment. Es war ein berührender Moment, weil eine Ära auch zu Ende gegangen ist. Und dieses Zu-Ende-Gehen hatte dann auch eine optische Unterlegung, auch als sie dann weggefahren ist und es stehenden Applaus für sie gab.
Genau, und sie noch mal fröhlich in dem Moment gewunken hat. Frau Glas, Angela Merkel, die 16 Jahre lange Bundeskanzlerin mit einer Rose und Hildegard Knees, für mich soll es rote Rosen regnen. Haben Sie sie in der ganzen Zeit mal so menschlich gesehen, so emotional?
Also ich muss dazu sagen, dass ich Frau Merkel natürlich nicht so gut kenne und mit ihr auch nicht privat befreundet bin. Aber ich denke, dass sie ein ganz großartiger Mensch ist. Sonst hätte sie diese Leistung, die sie gebracht hat, gar nicht bringen können. Und dass man jetzt Adieu sagt und weggeht. Also ich möchte da irgendeinen Menschen sehen, der nicht gerührt ist und vor allem den Respekt, den sie da erfahren hat, Gott sei Dank. Und ja, und es hat mich sehr beim Beobachten auch sehr berührt, dass sie dass sie es zugelassen hat. Finde ich ganz wichtig und ganz wirklich schön.
Herr Diesel, ich habe gerade schon gesagt, dass Sie derjenige hier in der Runde ist, bei allen, die Angela Merkel lange kennen, der Sie am längsten kennt, nämlich aus Ihrer Zeit kurz vor der Bundesrepublik Deutschland, aus der letzten DDR-Regierung. Wird hier gerade Frau Merkel und ihre Kanzlerschaft ein bisschen verklärt?
Also ich muss meinen Vorrednerinnen und Vorrednern natürlich recht geben. Es ist ein beeindruckender Moment gewesen. Sie hat eine gigantische politische Lebensleistung hingelegt, die ich verehre Menschen, die so stark sind, so vielfältigerweise. Aber es sind auch Dinge, die die Ostdeutschen, und zu denen zähle ich mich und zu denen zählt sie sich ja auch, eine differenziertere Sicht haben. Und für mich war irgendwie nach 16 Jahren dieses Ende auch ein Tag der Befreiung. Ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, dass andere Gesichter, andere Politik und andere Grundsätze wieder ins Auge gefasst werden. Und in dem Sinne war es ein würdevoller Abschied und ein notwendiger Abschied.
Auch ein Tag der Befreiung, das ist ja ein heftiger Satz und ein heftiges Wort, das Sie dafür benutzen. Warum sagen Sie das?
Also wir im Osten haben ja eine eigentümliche Situation. Wir haben mal vor 30 Jahren das Kreuz des Kommunismus unter großer Zivilcourage für alle Deutschen abgeworfen und haben versucht, in die deutsche Einheit zu kommen. Und Angela Merkel gibt ihre Kanzlerschaft ab in einem Zustand, ich spreche jetzt für die Ostdeutschen, in der man sagen kann, dass die Ausgrenzung der Ostdeutschen vollständig abgeschlossen ist. Sie finden Ostdeutsche nicht in den Ministerien, bei den Beamteten, Staatssekretären, bei den Bundesrichtern, in den Oberlandesgerichten, überall in Ostdeutschland haben sie keine Ostdeutschen. Wir haben eine fast vollständige Ausgrenzung ostdeutscher Menschen. Wenn jemand in Potsdam jetzt wählen wollte und er wollte jemand von der SPD wählen, dann musste er jemand aus Hamburg wählen. Ähnlich ist es bei den Grünen gewesen. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das umgedreht so nicht stattfindet. Und wenn man jetzt, Angela Merkel hat ja in ihrer letzten Rede das auch angesprochen, dass man die Biografien der Ostdeutschen ernst nehmen muss, dass man sich damit beschäftigen muss. Es ist traurig, dass sie geht und dass sie für die Ostdeutschen eben sehr wenig hinterlassen hat. Und ich glaube, dass das auch ein Anfang sein kann.
Herr Altmaier schnauft schon etwas schwerer. Wir haben alle unseren eigenen Blick auf diese Kanzlerschaft. Was entgegnen Sie Herrn Diesel, Herr Altmaier?
Also erstmal, ich begegne sehr vielen Beamten, Journalisten, Wissenschaftlern aus den neuen Bundesländern. Und man spürt auch einen Unterschied kaum noch. Aber Herr Diesel hat recht in einem Punkt. Ja, wenn Sie schauen bei den Staatssekretären, bei den Abteilungsleitern, sind das weniger. Und dort, wo sie vorkommen, sind es eben zugewanderte Bürger aus den alten Bundesländern, die 1990 in die neuen Bundesländer gegangen sind.
Aber das ist ja kurios, nach 16 Jahren Ostkanzlerin, also zwar in Hamburg geboren, aber Ostkanzlerin, haben wir eine Situation, wo wir ernsthaft am Sonntagabend
Angela Merkel hat ja Vertreterinnen aus Ostdeutschland in ihre Regierungen berufen. Daran liegt es ja nicht, aber in der großen Breite war es halt eben so, dass viele von den damaligen Führungskräften in der DDR sich entschieden haben, sich danach in der PDS und dann in der Linkspartei zu engagieren. Die ist nun einmal nicht koalitions- und anschlussfähig, weder zur SPD und schon gar nicht zur CDU. Die Zahl derer, die dann sozusagen jetzt schon nachgewachsen sind, die ist groß, aber die werden vielleicht in 10 oder 15 Jahren dann die Führungspositionen besetzen.
Wir schauen uns einen Satz an, Herr Altmaier, der mit Angela Merkel in die Geschichte eingehen wird, an dem sie sich hat messen lassen und an dem wir jetzt auch ihre Kanzlerschaft einmal messen wollen. Das ist dieser Satz.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Ja, wir schaffen das, aber was hat Kanzlerin Merkel geschafft, Julia Klöckner? Was hat nur Merkel geschafft? Was ist also ihre besondere Idee gewesen für Deutschland, ihre besondere Leistung, die Merkel-Leistung?
Ja, dass sie so ist, wie sie sie ist, denn sie hat uns 16 Jahre lang, finde ich, hervorragend in der Welt gehalten, wenn wir uns mal anschauen, wie sich Regierungschefs in anderen europäischen Ländern die Klinke in die Hand gegeben haben, welches Chaos auch zum Teil in anderen Ländern hinterlassen worden ist, kann man bei uns wirklich sagen, dass zwar vielleicht etwas mit unglamouröser, sie ist uneitel und legt auch nicht großen Wert auf eine Entourage oder auf Insignien, sondern für sie war immer wichtig, dass gearbeitet wird, dass man zum Ziel kommt. Und ja, dieser Satz, wir schaffen das. Ich stelle mir vor, ein Politiker würde sagen, wir schaffen das nicht. Dann kann er gleich einpacken. Denken Sie mal an die Zeiten der Krisen. Eigentlich war jede Legislaturperiode mit irgendeiner Krise, globalen Krise, auch belastet. Und das hat sie wirklich mit einer Ruhe und Beständigkeit, ohne in hektische Polarisierung zu verfallen. Ich finde, das hat sie gemacht. Einzigartig bisher ist, dass eine Frau zur Bundeskanzlerin hat für die Frauenpolitik mehr gemacht als manches frauenpolitische Papier, einfach durch ihr Sein. Dadurch, dass sie gar nicht die Frauenfrage gestellt hat, sondern dadurch, dass sie als Frau ihren Job gemacht hat und ihre Frau gestanden hat und gezeigt hat, dass es nicht aufs Geschlecht ankommt, sondern wie man rangeht. Und
darauf
das ist eine Leistung.
Mal, Frau Klöckner. Aber mein Eindruck ist immer, wenn wir über Frau Merkel diskutieren, so wie heute Abend, dann kommt ganz viel, was sie eben nicht war. Also sie war da nicht eitel, wird positiv gesagt. Sie hat sich nicht in den Vordergrund gespielt. Sie hat auch die großen Krisen irgendwie gemeistert. Aber dass einem das einfällt wie Wiedervereinigung Kohl, Adenauer, die Gründung der Bundesrepublik, Ostpolitik.
Naja, sie hat stabilisiert. Das können wir, das waren andere Zeiten. Also ich meine, eine zweite Wiedervereinigung kann es ja nicht gegeben haben, zum Glück nicht. Aber wir müssen sehr klar sagen, sie hat in der Euro-Krise, in der Finanzkrise, wenn wir uns diese Herausforderungen anschauen, hat sie es geschafft, Europa mit zusammenzuhalten. Sie ist zielgerichtet und hochkompromissbereit. Und das ist die Grundvoraussetzung in einem Europa.
Aber ich glaube, sie hat eines geschafft. Und das kann man gar nicht in Verdiensten beschreiben. Nämlich, dass man Deutschland nicht nur widerwillig respektiert, weil es gute Autos baut und auch mal gute Fußballspieler hatte, sondern dass man Deutschland liebt. Deutschland hat heute eine internationale Sympathie und Anerkennung, wie es sie nie zuvor in seiner Geschichte in dieser Form
genossen
hat. Merkel hat
es geschafft, dass Deutschland geliebt wird in der Welt.
Ja, und Angela Merkel war eben, weil sie nicht den Anspruch erhoben hat, anderen zu sagen, wo es lang gehen muss. Mhm. Weil sie gesagt hat, wir müssen anerkennen, dass auch die Menschen in Afrika das Recht haben auf ein menschenwürdiges Leben. Wir müssen ihnen helfen, ihre Seuchen, ihre Krankheiten zu bekämpfen. Weil sie gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs bereit war, die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte zu zähmen. Dadurch hat sie diese Anerkennung gewonnen. Und wenn ich als Wirtschaftsminister unterwegs bin mit Wirtschaftsvertretern und Unternehmern, wir werden überall darauf angesprochen. Und die Leute haben uns in diesen 16 Jahren um Angela Merkel wirklich beneidet.
Herr Diestel, was ist Ihr Eindruck? Was war Angela Merkels große Idee?
Ja, diese große Idee habe ich nicht festgestellt. Sie hat zweifelsfrei die Verdienste, die meine Vorrednerinnen und Vorredner schon dargestellt haben. Aber sie hat auch sehr viel unterlassen. Sie hat sehr viel nicht gemacht. Ich sehe diese große Idee nicht. Ich sehe auch nicht die Weltanschauung oder das Lied. Ich will mal sagen, das Lied, das sie hat. Ich sehe, dass sie von tagespolitischen Dingen umzingelt ist und diese auch meisterhaft gemeistert hat. Aber das Ziel, wohin sie gehen wollte, wohin unser Volk führen wollte, und das muss ein Kanzler haben, das fehlt. Und ich glaube auch, dass das Ende ihrer Kanzlerschaft durchaus ein gespaltenes Land, ein schwer gespaltenes Land hinterlässt. Nicht nur durch die Corona-Frage, nicht nur durch die Eingriffe, die wir haben. Auch die Migration ist nach meinem Dafürhalten aus ihrem christlichen politischen Verständnis durchaus richtig zu sehen, aber völlig dilettantisch umgesetzt. Der Bundesinnenminister, die Bundesinnenstrukturen haben völlig versagt. Man kann nicht 2,5 Millionen Menschen aufnehmen und deren Lebensinteressen vor den Sicherheitsinteressen von 80 Millionen Deutschen. Das hätte viel geschickter und klüger gemacht werden müssen. Ich sage nicht, dass die Entscheidung, diese, wenn es in Not geratene Menschen sind, diese aufzunehmen, die war richtig. Die Umsetzung war dilettantisch. Das ist für mich ein Umstand, der auch heute noch eine große Zerrissenheit in unserem Land darstellt.
Und ganz kurz, ich glaube, Herr Altmaier, Sie sind sofort dran, weil Sie da natürlich direkt mit angesprochen sind, wenn Herr Diestel vor allen Dingen die Flüchtlingspolitik, die Koordinierung derer hier anspricht. Aber um Frau Glas zurück in die Sendung zu holen, Frau Glas, diese Spaltung, die Herr Diestel gerade anspricht, hat er damit nicht recht? Wir sehen eine tiefe Polarisierung in der Flüchtlingskrise und auch jetzt wieder in der Corona-Politik. Das heißt, das hat Frau Merkel, Frage sozusagen, nicht auf der Habenseite, dass sie es nicht verhindern konnte, dass unser Land gespalten ist, vielleicht sie selber zu dieser Spaltung beigetragen hat?
Ja, ich glaube, also das kann ich nicht teilen, weil du kannst nicht eine Kanzlerschaft angehen und sagen, ich habe den Plan und das mache ich jetzt einfach. Sondern man fällt ja praktisch jeden Tag ist was Neues, ob das die Finanzkrise war, ist schon angesprochen worden. Und die verschiedenen Krisen, und ich würde auch 2015 natürlich nicht als Krise betrachten, sondern es war eine Katastrophe. Und die Herren in Europa und sonst wo haben sich gedrückt, haben sich nicht entscheiden können, dass sie was tun oder dass sie vielleicht auch den Hörer gar nicht abnehmen oder dass sie unerreichbar sind. Und sie musste und hat gehandelt. Und dafür müssen wir ihr sehr dankbar sein. Und ich bin auch viel in der Welt unterwegs. Und ich höre immer, wie die Menschen schwärmen und sagen, sie ist wirklich, sie ist ein Mensch, sie ist eine Frau. Wie sie verhandelt mit diesen stolzen Männern, in Anführungszeichen will ich das sagen, wie sie provoziert wird, wie sie das einsteckt und ganz bei sich bleibt, konzentriert bleibt, nicht wütend wird. Und was ich ganz toll finde, dass sie eben eine bescheidene Frau ist. Dass sie als Frau, die braucht jetzt nicht, was weiß ich, Juwelen und Häuser und ich weiß nicht was. Ich glaube, dass sie ihr großes Anliegen ist und war, dass sie Europa zusammenhält und dass sie Deutschland da, wo wir im Mittelpunkt sind, einfach mitnimmt und uns alle versucht mitzunehmen. Und man kann auch nicht von einer Person, Entschuldigung, also ich finde es Wahnsinn, dass man sagt, sie ist jetzt, das hat sie nicht gemacht, das hat sie nicht gemacht. Ich finde, sie hat eine tolle Politik gemacht. Sie hat immer wieder, es war so gefährlich in vielen Situationen, dass du gedacht hast, um Gottes Willen, was, wie geht es jetzt weiter? Und ihre ganzen Telefonate und ihre vielen Reisen, das habe ich zum Beispiel mir total bewundert, dann ist sie schneller mal, was weiß ich, in Moskau und am nächsten, übernächsten Tag ist sie in Washington und sowas alles, das muss man mal bewerten und darüber wird jetzt nicht gestöhnt und nicht, sondern sie halt hat, wie ich das nennen darf, die Buben in Schach gehalten. Weil ich möchte mal nicht wissen, man kann es ja nicht sagen, was gewesen wäre, wenn da jetzt auch ein Macho dran wäre hier bei uns in Deutschland oder ein Machtmensch, der sagt, das setze ich jetzt durch, mir ist es ganz egal. Ich finde die Frau Angela Merkel eine hervorragende, eine tolle Frau und ich lasse mir von niemanden sozusagen kleinreden, weil sie eine in der Welt und ich freue mich immer so, dass die Leute sagen, oh, Frau Merkel, oh, und so. Das finde ich einfach toll und es ist ja nicht eine Gefühlsduselei, warum sollen die das machen? Das gibt überhaupt keinen Sinn.
Sie müssen sich es auch gar nicht ausreden lassen, Frau Glas. Dafür sind wir ja hier, um auch zu diskutieren über diese Kanzlerschaft Merkels. Herr Altmaier, Sie waren direkt angesprochen von Herrn Diestel. Und da ging es eben auch um diese Spaltung, wie er das nennt. Vor allen Dingen in der Flüchtlingskrise. Wir erleben was Ähnliches gerade wieder in der Corona-Krise. Frau Merkel, überragende Beliebtheitswerte, aber ein Teil der Bevölkerung, der sie ja ganz offenbar sogar hasst, der sie bepöbelt, der sie in weiten Teilen beschimpft. Die Merkel-Weckrufe, die sind wahrscheinlich auch in ihren Ohren bleibend nach dieser Kanzlerschaft.
Also Herr Diestel hat natürlich recht, dass es auch eine Spaltung gibt. Aber schauen Sie sich doch einmal um in Europa, in Frankreich, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Italien. Dort wurden nicht 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Dort wurde nicht in die Euro-Rettung für die Euro-Rettung gearbeitet. Dort wurde in gleicher Weise, dort wurden viele Entscheidungen nicht getroffen und die Spaltungen sind größer. Die Parteien am rechten und linken Rand sind stärker als bei uns. Und deshalb glaube ich, dass jemand, der 16 Jahre Verantwortung trägt wie Angela Merkel und auch alle die in ihrem Kabinett Minister sein durften, wie Julia Klöckner und ich, natürlich auch Fehler machen. Aber ich habe eben noch mal, als Herr Diestel das gesagt hat, nachgedacht. Hab überlegt, fällt dir jemand ein, von dem ich glaube, er hätte es unterm Strich besser gemacht und weniger Fehler gemacht in dieser Zeit? Und ehrlich gesagt, mir ist bislang niemand eingefallen.
Nennen Sie einen Fehler, der groß war, einen großen Fehler, bei dem Sie sagen würden, Sie sagen ja im Gesamten wirklich großartig, es hätte in der Zeit möglicherweise keiner besser gemacht, zumindest fällt mir niemand ein aktuell. Was war der große Fehler?
Ja, was uns alle betrifft, ist das CDU, CSU, weil wir ja regiert haben, SPD, die mit uns regiert hat und viele andere ist, dass wir wahrscheinlich in der Frage Klimaschutz 2 oder 3 Jahre zu spät erkannt haben, dass wir besser, schneller und vor allen Dingen durchgreifender handeln müssen, als es bis dahin geplant war. Das hat dazu geführt, dass die Fridays for Future Bewegung entstanden ist. Übrigens sympathische junge Menschen, die für ihre Zukunft demonstrieren und zwar friedlich demonstrieren. Aber es hätte uns manche Spaltung auch dort erspart. Und deshalb hoffe ich, dass die neue Regierung es jetzt hinbekommt, unseren Wohlstand und unser Anliegen des Klimaschutzes miteinander zu versöhnen.
Deswegen, weil man da zu spät war, haben sich Fridays for Future gegründet. Ja. Dasselbe wird häufig gesagt, natürlich von der AfD. Frau Klöckner, würden Sie sagen, ohne Angela Merkel gäbe es die AfD heute nicht oder nicht mehr?
Das wäre zu viel der Ehre für die AfD. Also ich meine, gucken Sie doch mal, wie die AfD damals entstanden ist. Das kam ja mit der Euro-Frage. Wir wissen alle, erstmal war es ein Professor, der die AfD gegründet hatte, dann nachher ausgetreten ist. Die AfD ist ja entstanden, haben sich vorwiegend Männer zusammengefunden, die sich gegen Förderung Europas gewährt haben, die zu Recht sicherlich den ein oder anderen Aspekt auch hatten, was die Stabilität des Euros anbelangt. Und dann ist diese AfD, die ursprünglich ist aus anderen Gründen, ins Rechte, ins extreme Lager. Das Angela Merkel in die Schuhe zu schieben, das fände ich jetzt
naja, aber es ist eine gesagt. Anti-Merkel-Partei. Das heißt ja gar nicht in die Schuhe schieben.
Ja,
aber
wir haben ja also, davon gelebt. Sie glauben doch gar nicht, was ist alles an Antipolitik.
Weil man könnte ja heute sagen, ohne Merkel braucht die AfD nicht mehr.
Ja, kommen Sie geschenkt. Also ich meine, ich verstehe Sie als Journalist, aber das wäre mir jetzt echt so einfach.
Ja,
Sie haben ständig Antipolitiker-Stimmungen auch. Und auch Helmut Kohl war auch eine Person, der in gewissen Phasen Anti-Haltung auf sich gezogen hat. Oder denken Sie mal an das Thema damals, das war vor meiner Zeit, NATO-Doppelbeschluss. Was meinen Sie, was da los war in unserer Gesellschaft? Oder die Debatte um Atomkraft, von der einen wie von der anderen Richtung. Also die Frage ist letztlich eine andere. Wie gehen wir kommunikativ damit um? Wie erklären wir Politik? Also auf Ihre Frage, die Sie dem Peter Altmaier auch gestellt haben, die er, finde ich, sehr klug beantwortet hat, würde ich einen weiteren Aspekt noch hinzufügen. Am Ende, glaube ich, müssen wir uns alle fragen, ob wir in der Zeit, in der wir uns befinden, wo wir in Konkurrenz mit Facebook, mit Instagram, Twitter und vielen anderen Sendenden auch sind, haben wir als Politik genügend erklärt, richtig erklärt und die Schritte auch übermittelt, damit Gesellschaft auch beieinander bleibt. Aber dass man Haltung hat und dass man eine Meinung hat, die nie allen gefällt, das glaube ich ist klar. Und das sind Zeiten, letzter Punkt der digitalen Medien, dass sich da natürlich auch andere Antiparteien stärker organisieren können. Was meinen Sie, wenn es zu Helmut Kohls Zeiten, wenn es zu Willy Brandts Zeiten Twitter und Facebook gegeben hätte, was denn da los gewesen wäre? Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen fair bleiben in dieser ganzen Frage.
Ja, das ist eine Frage, die wir einfach diskutieren. Total fair, würde ich sagen. Sofort, Herr Altmaier, ich möchte von Herrn Diesel wissen, würden Sie sagen, ohne Merkel gäbe es die AfD nicht oder wäre zumindest heute nicht in allen Länderparlamenten?
Also ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, als ich mit Helmut Kohl und Volker Rühe und anderen Wahlkämpfe gemacht habe. Wir haben wertkonservative Inhalte verbreitet, über die heute kein Mensch mehr redet. Ich glaube schon, wenn man Inhalte der Partei aufgibt und sie über Bord wirft, kann man anderen nicht vorwerfen, wenn die sie aufheben. Ich habe in den 90er Jahren über Asylmissbrauch und ähnlichen Dingen Vorträge gehalten. Das haben wir alle gemacht. Der Sinn hat sich bloß bei uns geändert. Und ich glaube, dass wenn man unsere Partei heute sieht, in dem Land, in dem ich sitze, in dem die schlechte Übertragung stattfindet, da ist meine Partei, der ich 30 Jahre angehört habe, bei 10%. Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir doch auch kritisch sehen. Wenn es keine bürgerliche Politik mehr gibt, dann muss natürlich derjenige, der diese Partei geführt hat, auch dafür Verantwortung haben. Ich trage Angela Merkel genauso im Herzen wie Sie alle und wie wir alle. Und wer das nicht tut, der ist blind und der kennt ihre Verdienste nicht. Aber diese Verdienste machen uns auch nicht blöd und taub. Natürlich muss ein neuer Wind kommen. Natürlich ist es auch ihrer Politik zu verdanken, dass rechts von unserer wertkonservativen Partei eine andere Struktur entstanden ist. Und ich befürchte, dass diese Struktur sehr dauerhaft entstanden ist. Und ich möchte nicht mehr und nicht weniger, dass wir uns wieder auf diese Werte besinnen. Ich habe sehr gerne mit Helmut Kohl Wahlkämpfe.
Aber noch ganz kurz, Herr Diestel, weil die Frage auch noch mal, das ist ja hochinteressant und wir geben das gleich weiter an Herrn Altmaier. Aber einmal den Punkt mit der AfD. Glauben Sie, dass die heute genauso stark wäre ohne Merkel? Wir uns allen sind halt diese Rufe im Ohr. Merkel muss weg. Das war ja total personalisiert.
Also das ist ja ein typischer Ruf aus dem Osten Deutschlands. Im Osten Deutschland hat Frau Merkel leider den größten Widerstand. Warum? Nicht, weil die Menschen im Osten doof sind, sondern weil wir die Menschen im Osten nicht erreicht haben. Und deshalb muss man sich um diese Menschen kümmern. Man muss diesen furchtbaren Umstand, dass in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt die AfD eben staatstragende große Parteien geworden sind, diesen furchtbaren Umstand muss man selbstkritisch unserer Parteiführung auch anlasten, der Partei, der ich lange angehört habe. Und ich glaube, dass Angela Merkel hier etwas unterlassen hat, etwas nicht so sehr betrachtet hat. Wenn ich mir die Mannschaft um sie rum angucke, jetzt will ich die beiden in der Sendung ausdrücklich ausnehmen, da ist so viel unterformatiger Durchschnitt, da sind so viele Leute dabei, die ihre Doktorarbeiten haben schreiben lassen und die es einfach nicht können.
Okay, Sie sind bei unterformatiger Durchschnitt ausgenommen.
Natürlich sind das Diesler.
Natürlich sind das.
Das ist sehr groß. Ja, ich bedanke mich dafür. Ich habe ja auch Herrn Diesler immer geschätzt, als er Verantwortung getragen hat.
Und Frau Klöckner, weil man Positionen der CDU Ursprungsposition aufgegeben hat, muss man sich dann auch nicht wundern.
Also nein, erstmal ist es so, dass es ja richtig ist, dass Angela Merkel, im Übrigen nicht nur sie, ich habe das auch erlebt in kleinerem Umfang und andere Politiker von der AfD, von einer lautstarken, krawalligen Minderheit gehasst werden zum Teil auch unflätig beleidigt werden. Aber ich kann mich an keinen Bundeskanzler erinnern, der zum Ende seiner Amtszeit die Zustimmung von mehr als 2/3 der Menschen in Deutschland immer noch hatte und auch während der Amtszeit hatte. Nicht Konrad Adenauer, nicht Helmut Schmidt, nicht Helmut Kohl. Helmut Kohl ohnehin. Und das zeigt auch, dass Angela Merkel offenbar im Urteil der Menschen gut wegkommt. Es gibt den Punkt, den Herr Diestel zu Recht anspricht, nämlich dass die CDU gerade in einigen ostdeutschen Ländern, aber auch natürlich in den alten Bundesländern schwächer geworden ist in den letzten Jahren. Und dann glaube ich allerdings auch, dass das nicht nur von einer Person alleine abhängig ist. Wir haben 400.000 Mitglieder, wir haben Ministerpräsidenten, Oberbürgermeister, Bundesminister. Wir alle sind gemeinsam dafür verantwortlich. Und die Dinge sind halt eben auch nicht mehr so unkompliziert, wie sie früher waren. Als ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, haben mir viele Wähler gesagt, aber gell, Herr Altmaier, die Frauen sollen doch nicht arbeiten, sonst wird die Arbeitslosigkeit ja noch höher. Die sollen sich um ihre Kinder kümmern.
Sind wir zum Glück drüber weg.
Heute sind wir darüber hinweg, ja. Und damit tut sich eine kleine Minderheit schwer. Aber die große Mehrheit findet das richtig. Und die Menschen empfinden auch, dass sie heute als Mensch stärker ernst genommen werden. Und nicht nur, man ihnen nur sagt, ihr müsst dienen, ihr müsst gehorchen, sondern es geht eben auch darum, dass man den Familien, dass man den Menschen die Möglichkeit zu privatem Glück eröffnet.
Leider nur aus Ihrer Sicht und auch aus Frau Klöckners Sicht wählt diese große Mehrheit zur großen Mehrheit im Moment nicht mehr CDU, sondern die große Mehrheit liebt irgendwie, schätzt Frau Merkel und trotzdem wählt nur eine ganz kleine Mehrheit oder eine ganz kleine Menge in Deutschland noch CDU. Wir wollen aber noch mal über Merkels Führungsstil hier sprechen in dieser Runde und über das, was man an Diskussionen zugelassen hat. Das hat man in der Zeit immer wieder gehört in der Partei. Ja, hier wird nicht richtig diskutiert, man kann hier meine Meinung nicht offen sagen. Und das hat man auch in einem Teil von Deutschland immer wieder gehört, Frau Glas. Das fokussierte sich dann auf dieses Wort alternativlos. Die Wahrnehmung von Merkels Politik, dass das alles alternativlos ist, dass es nur diesen einen Weg geht. Ist das ein bisschen ja, die Schuld sozusagen Merkels, war das so, dass man ja durch das viele Vermitteln, durch die Suche nach einem Kompromiss den Eindruck hatte, da gibt es nur noch die eine gültige Meinung?
Naja, das wäre jetzt übertrieben. Ich finde, es wird ja auch angelastet, dass man Kompromisse schließen muss und dass sie das macht. Aber was ist denn eine Demokratie? Da geht es eben um Besprechungen, um Verhandlungen, um dann auf einen Punkt zu kommen, wo man vielleicht Zugeständnisse machen muss. Das ist halt so. In einer Demokratie kannst du nie deinen Willen 100% durchsetzen. Aber wenn sie von sich aus sagt, für mich ist das jetzt alternativlos, ich habe alles mit euch diskutiert und ich glaube, so ist es, da muss man natürlich schon mal einen Standpunkt einnehmen. Und das andere ist, möchte ich nochmal herausfinden, also mit Ostdeutschland oder den neuen Bundesländern, ich finde es sehr traurig, dass es so ist, aber wir dürfen nur nicht vergessen, was jetzt passiert ist. Europa wächst zusammen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir ein Europa sind, jedes Land mit individuell, mit den Bräuchen, wie wir alle das machen, aber wir müssen Europa sehen. Und wenn wir das nicht sehen und wenn man daran nicht arbeitet, dann können wir es ganz vergessen. Und ich glaube natürlich, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, ich weiß noch nicht, ob dieser große Hass, der mir natürlich in ganz anderer Weise, aber viel, viel weniger natürlich, aber wie mir der auch entgegenschlägt, das ist mir ein Rätsel, wie Menschen dazu kommen, nur weil man eine andere Meinung hat, einen derartig zu beschimpfen.
Ja, und in der Tat. In der Tat, das ist mir auch ein Rätsel, Frau Glas. Genau,
also das ist ein Rätsel. Man kann jetzt nicht sagen, ach, das ist die Politik von Frau Merkel und deswegen sind die Leute jetzt da zum Teil so ausgeflippt. Also ehrlich gesagt, das ist mir zu einfach.
Nee. Wie erklären Sie sich das, Frau Klöckner? Angela Merkel hat beim großen Zapfenstreich nochmal gelobt, die tolle deutsche Streitkultur. Ich erlebe das im Moment anders und verzweifle daran auch manchmal, dass eben gehasst wird, dass nicht mehr miteinander geredet wird, anstatt die unterschiedlichen Standpunkte halt einfach gelten zu lassen, halt einfach miteinander zu streiten. Warum ist das in den letzten Jahrzehnten so passiert unter Angela Merkel in der Kanzlerschaft?
Naja, ich würde das jetzt nicht sagen, nur unter Angela Merkel. Ich meine, da hat jeder seine Verantwortung, auch Medien im Übrigen. Ich meine, Sie stehen ja auch alle unter einem ähnlichen Ton. Diese Medienvielfalt und Medienwettbewerb verleitet auch dazu, weniger differenziert oder ich nenne es jetzt mal unterdifferenziert auch zu berichten. Das ist eine schnelle Schlagzeile, egal jetzt welches Medium, meist die Leute stärker reinzieht. Und wir alle wissen auch, nachdem Klicks ausgewertet werden von Usern, von Lesern, egal auf welcher Plattform, dass dementsprechend auch passend, ich sage jetzt mal, der Wurm muss schmecken. Und nicht dem Angelentspruch basiert wird. Übrigens Politiker auch, das will ich gar nicht ausschließen. Dadurch, dass es mehrere Kanäle heute gibt, dass es auch immer schneller gehen muss, dass im Übrigen auch aus Sitzungen berichtet wird, etc. Also da gibt's kaum noch eine Chance, über Fakten oder Argumente sich auszutauschen, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Sondern es geht fast nur noch um Gesinnung. Und warum ist das so? Ich glaube, es hat auch etwas mit unserer Zeit, auch mit der Entwicklung in Europa zu tun, auch mit der Individualisierung zu tun. Ich bin seit 2002 in der Politik. Meine anfänglichen Bürgersprechstunden, da kamen Menschen, da kamen Bürger, die hatten grundsätzliche Anliegen zur Bildungspolitik, zur Gesundheitspolitik. Und ich merke aber heute, dass es ganz häufig Bürger gibt, die rein nur auf sich selbst bezogen etwas, eine Sonderregelung haben wollen. Das werfe ich Ihnen nicht vor, aber das beschreibt so ein bisschen die Entwicklung unserer Zeit. Und natürlich sind es Themen, die eben auch polarisieren. Da gibt es nicht ein bisschen Schwangersein bei der Flüchtlingsfrage, bei der Atomkraft und vielem anderen auch. Also ich wünsche mir auch, dass wir mehr Zeit haben, so das, was wir heute Abend jetzt zum Beispiel machen bei Ihnen in der Sendung. Da hat man Luft, da kann unterschiedlicher Meinung sein. Das ist eine gute Kultur, aber die finden Sie kaum noch, wenn man nur 60 Sekunden hat.
Ja, in der Tat. Ich stelle das aber auch im Familien-, im Bekanntenkreis fest. Also das scheint eine gesellschaftliche Frage im Moment auch zu sein, in der Corona-Politik vor allen Dingen. Wie trägt man eigentlich Meinung miteinander aus? Herr Diestel, Sie kennen Frau Merkel so lange. Sie hat irgendwann in interner Runde mal gesagt, Politik ist Darwin, ein Überlebenskampf. Also haben Sie den damals in der Zeit bei ihr schon festgestellt, dieser unbedingte Wille, gewinnen zu wollen, überleben zu wollen, diesen Ehrgeiz bis an die Spitze der Macht zu kommen?
Nein, das wäre ja, dann wäre ich ja Hellseher gewesen. Ich habe eine stille, bescheidene, sehr, sehr ruhige Frau erlebt, damals als stellvertretende Regierungssprecherin. Und wir Wichtigtuer waren viel zu wichtig, um uns mit dieser Frau zu beschäftigen. Wir waren zu oberflächlich und wir waren zu blind. Und ich bin ausgesprochen stolz und froh, dass ich unsere stellvertretende Regierungssprecherin, die damals im Prozess der deutschen Wiedervereinigung dabei gewesen ist, die also alles kennt, sich so entwickelt hat. Und ich bin deswegen stolz und froh und glücklich, wie alle anderen in der Sendung auch. Die Ausgangsfrage war ja alternativlos, der Begriff alternativlos. Und jetzt haben Sie mich danach gefragt. Natürlich kommt Frau Merkel und auch ich aus einem Land, da hat man diesen dialektisch dummen Satz gesagt, nicht wir, sondern die anderen über uns. Die Partei hat immer recht. Und das ist so ähnlich wie alternativlos, andere Meinungen nicht zulassen. Frau Merkel hat, meine Damen und Herren, eine so große menschliche, persönliche Stärke, dass sie jetzt die Wärme und die Kraft hätte und die Herzlichkeit und die Demut, uns Deutsche zusammenzuführen in dieser gespaltenen Frage, sowohl in der Frage der Migration als auch zu der Impfproblematik, zu der Seuche, die uns jetzt im Augenblick alle verbindet. Und das fehlt mir. Sie ist die einzige Person, der ich das zutraue, der ich zutraue, die Klammer zu sein, für diese auseinanderdriftenden Seelen.
Und das in Ihrer Zeit nach der Kanzlerschaft, jetzt meinen Sie, Herr Diestel? Nach der Kanzlerschaft?
In der Kanzlerschaft und auch danach. Sie ist ja eine von uns. Sie bleibt ja eine von uns. Wenn ich sehe, mit welcher Kraft Helmut Kohl als Altbundeskanzler oder der mir bekannte, den ich sehr verehre, Helmut Schmidt als Altbundeskanzler auf deutsche Politik Einfluss genommen haben, auf deutsches Denken, auf die deutschen Medien. Ich hoffe, dass sie uns erhalten bleibt und ich hoffe, dass sie die Kraft, die hat sie ja zweifelsfrei, dass sie die dafür auch nutzt, auch ohne Kanzlerschaft. Das würde ich mir wünschen.
Ich möchte noch, halt mal ganz kurz.
Gerne. Ja, also erstmal, sie wird ja nicht von der Bildfläche völlig verschwinden. Auf der anderen Seite, wir werden eine neue Regierung haben. Und ich finde, dass Olaf Scholz und Robert Habeck und Christian Lindner, irgendwie sind das alles jetzt wieder Männer geworden.
Ja, komisch. Ne?
Aber so ist Demokratie. Ja. Und dass sie auch die Chance haben müssen, zu zeigen, wie sie das Land zusammenführen wollen. Und dann will ich etwas sagen, natürlich mit diesem Begriff der Alternativlosigkeit, der ist ja nur einmal gefallen bei der Euro-Rettung. Und jeder glaubt, es sei 100-mal verwandt worden. Nein, bei der Euro-Rettung hat sie das gesagt, weil sie überzeugt war, dass die Europäische Union scheitern würde, wenn der Euro scheitert. Natürlich kann man die Europäische Union abschaffen wollen, man kann austreten wollen, das haben ja die Briten auch gezeigt. Aber ihre persönliche Überzeugung war, dass Europa gut für uns ist und dass wir die Europäische Union erhalten wollen. Das hat gerade in Ostdeutschland natürlich viele Menschen bewegt, weil sie hatten für die D-Mark gekämpft, dann wurde ihnen die D-Mark genommen. Aber das war nicht Angela Merkel, sondern und der Helmut Kohl haben den Euro eingeführt.
Das ist klar.
Und wir haben ihn gemeinsam parteiübergreifend eingeführt. Ja. Und Angela Merkel hat das verteidigt. Und ich glaube, darin hat sie recht. Aber auch ich habe mir daraus den Schluss gezogen, dass ich niemals alternativlos sagen würde. Das ist für mich tatsächlich alternativlos.
Und Sie sind immer auch hier in die Sendung gekommen, selbst wenn der Gegenwind ein bisschen größer war. Das waren tolle Streitigkeiten hier, genauso mit Frau Klöckner. Ich will auf ein bisschen den Führungsstil von Angela Merkel noch zu sprechen zu kommen. Da sind vor allen Dingen Sie gefordert, Frau Klöckner und Herr Altmaier. Erinnern Sie sich, Frau Klöckner, an eine Sitzung, interne Sitzung, ohne jetzt genau auszuplaudern, worum es da ging, wo sie mit der Faust auf den Tisch gehauen hat, wo sie vielleicht sogar laut geworden ist, ausgerastet vielleicht sogar?
Das war nicht der Stil von Angela Merkel, auszurasten. Also wenn es hitziger wurde, umso hitziger es wurde, umso ruhiger und zielführender ist sie gewesen, versucht, die Leute wieder zusammenzukriegen. Es ist einfach ihr Stil, an der Sache dran zu bleiben. Also Und eines möchte ich auch sagen, und wenn es Interna gibt, die würde ich dann jetzt hier nicht ausplaudern.
Das macht jetzt Herr Altmaier. Nein, Quatsch, das weiß ich, dass er das auch nicht macht.
Aber sie hat, aber sie hat einen Stil, wenn man ihn einfach beschreibt, sie hat einen Stil, der schlichtweg schnörkellos ist und sich schlichtweg an den Fakten orientiert und dann eine unglaublich hohe Bereitschaft, Kompromisse zu finden.
Woran hat man gemerkt, wenn jemand in Ungnade gefallen ist bei ihr, Herr Altmaier?
Naja, der war dann mal weg irgendwann. Aber meistens haben sich die Leute selbst das Bein gestellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Julia Klöckner hat recht. Ich habe Angela Merkel auch nie laut erlebt. Mhm. Sie hat auch nie auf den Tisch gehauen. Aber es gab immer Punkte, die ihr wichtig waren. Und für diese Punkte stand sie. Zum Beispiel 2004, lange vor der Flüchtlingskrise, niemand konnte die vorausahnen, gab es einen Kollegen in der Fraktion, der hat beim Thema Antisemitismus eine Grenzüberschreitung begangen. Und sie hat dann beantragt, nachdem er sich nicht dafür entschuldigt hatte, ihn aus der Fraktion auszuschließen. Das hätte das Ende ihrer Karriere bedeuten können. Aber sie hat diese Entscheidung getroffen und hat ruhig und sachlich argumentiert. Die gleiche Frage war bei der Euro-Krise, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man das als alternativlos bezeichnet. Es gab ja unterschiedliche Meinungen bei uns in der Fraktion. Helmut Kohl sagte, ist doch klar, was wir tun müssen. Wir müssen den Griechen helfen. Mhm. Damals war er 80 Jahre alt als Altkanzler. Und Angela Merkel hat sich auf diese Seite gestellt und sie hat es verteidigt. Mhm. Und viele andere, die anderer Auffassung waren, haben das am Ende akzeptiert. Wir haben übrigens um unsere Mehrheit als Koalition immer hart kämpfen müssen.
Ja, das stimmt.
Denn es gab Abweichler.
Vor allen Dingen in den eigenen Reihen.
Und die Abweichler haben, ich war damals eher erster parlamentarischer Geschäftsführer, also der die Schäfchen auch sozusagen zusammenhalten musste. Und wir haben aber nie jemandem mit Nachteilen gedroht. Wir haben nie jemanden deswegen aus der Fraktion ausgeschlossen.
Ja, das wäre auch unfair gewesen.
Das wäre auch unfair gewesen.
Herr Altmaier,
und insofern haben wir auch einen neuen Stil.
Wir sind leider schon Richtung Ende dieser Sendung. Ich möchte aber einmal klären, jetzt in diesen Tagen, die ja wirklich historisch sind, nach 16 Jahren, ich habe das schon gesagt, meine Kinder sind mit Angela Merkel und mit niemand anderem groß geworden. Jetzt merken die, es kann plötzlich auch jemand anders im Kanzleramt wohnen als Angela Merkel. Tatsächlich, ja, das geht in unserer Demokratie. Wo sortieren wir jetzt Angela Merkel eigentlich ein? Bei Kohl wissen wir ganz klar Wiedervereinigung, bei Brandt wissen wir Ostpolitik, bei Adenauer, das ist die Gründung der Bundesrepublik. Gehört sie in diese Reihe?
Sie gehört ganz zweifellos in diese Reihe. Ich glaube, man kann, wenn sie noch Kanzlerin ist, jetzt nicht sagen, sie ist vor oder nach dem oder dem. Aber es gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, vier große Kanzler, Adenauer, Brandt und Helmut Kohl. Gerhard Schröder hat eine große Leistung mit der Agenda 2010 erbracht, aber Angela Merkel gehört in diese Reihe der ganz, ganz Großen. Und alles andere wird die Geschichte entscheiden und die Menschen in Deutschland.
Ist das so, Frau Klöckner, Augenhöhe mit Adenauer, mit Kohl, mit Brandt?
Ja, absolut. Vor allen Dingen in der Zeit, in der sie regiert hat. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Auch nicht nur europäisch, sondern da ist Europa auf eine Probe gestellt worden. Also nicht immer größer geworden und immer mehr zusammengewachsen, sondern erstmalig richtig auf die Probe gestellt worden. Global hat sie ganz andere Töne auch angetextet oder angestimmt. Also ich würde sagen, absolut gehört sie, ach, unwidersprochen meinerseits, in diese Reihe. Nicht nur, weil sie die erste Frau in diesem Amt war, sondern weil sie in diesen 16 Jahren gezeigt hat, dass Politik auch nicht nur agieren und reagieren, sondern auch in langen Linien zu denken, auch wenn das vorhin ja hinterfragt worden ist, was waren denn ihre langen Linien? Sie ist sich treu geblieben und dadurch hat sie Deutschland auch positioniert als verlässlicher Partner international. Und das ist viel wert und ich glaube, das werden wir so richtig zu schätzen wissen, auch in Zukunft oder wenn wir mit einer längeren Sicht zurückblicken.
Herr Diestel, tritt sie zu früh oder zu spät ab?
Also ich kenne vier Bundeskanzler. Angela Merkel ist eine von diesen vieren und sie ist eine starke Kanzlerin und sie ist die erste Frau in diesem Amt. Sie tritt ab und sie tritt für mich unvollständig ab. Ich hätte mir gewünscht, das hätte sie nie gemacht, aber ich hätte mir gewünscht, sie hätte mal angerufen und gesagt, Diestel, ich kann Sie zwar nicht leiden, Ihre Überheblichkeit, Ihre Direktheit, aber erklären Sie mir, wie komme ich zu den Ostdeutschen zurück? Ich möchte im Frieden mit den Ostdeutschen auseinandergehen, nach der Kanzlerschaft. Dann hätte ich ihr gerne diese Ratschläge gegeben und ich glaube, da wird sie noch etwas tun müssen. Sie ist mit absoluter Sicherheit eine große Kanzlerin, eine extrem starke Frau, unvorstellbare Physis, ganz starke Psyche, hohe Intelligenz, musisch. Es war schön, sie zu erleben und es ist auch schön, mit ihr Widersprüche zu haben.
Frau Glas, Schlusswort hier in dieser Runde von Ihnen bitte. Die Kanzlerin, die erste Frau im Kanzleramt. Jetzt endet diese weibliche Kanzlerschaft und es gibt ein Frauenproblem in der CDU. Und es tritt eine reine Männerriege wieder an in der Ampelregierung. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich denke, dass Frauen immer noch nicht so richtig von Anfang an, ich glaube nicht, es ist auch in Betrieben so, dass man nicht darum kämpfen muss, dass eine Frau in den Vorstand kommt. Man muss gucken, dass die Frauen früher schon gefördert werden, dass sie von einer Abteilungsleiter und weiter nach oben gehen, dass sie sich da wohlfühlen können und auch ihre Kinder großziehen können. Man kann nur nicht die großen Posten immer einfordern und dann unten ist alles so. Und deswegen müssen die Frauen eben auch von unten sich hocharbeiten und hocharbeiten dürfen, damit man dann natürlich auch diese Qualifikation bekommt, Kanzler zu werden. Und ich würde sagen, wir vermissen sie heute vielleicht noch nicht so, aber wir werden sie schwer vermissen. Diese Diplomatin all over the world mit diesen verrückten Männern, ich bin ihr sehr, sehr dankbar, weil ich des Öfteren gedacht habe, hoffentlich geht das nicht schief. Auch mit diesen Provokationen, da mal der Hund und da kein Handshake und da, was diese Männer sich einbilden, ich finde es unsäglich und ich fand es so grandios, wie sie das weggesteckt hat und die Buben standen blöd da, nicht sie.
Ein paar dieser Momente. ein paar dieser Momente haben wir gerade noch mal gesehen, wie diesen mit dem Hund bei Putin beispielsweise. Danke, Uschi Glas. Danke, dass Sie Zeit hatten an diesem Sonntag. Danke an Peter Altmaier. Herzlichen Dank auch an Julia Klöckner natürlich und an Peter Michael Diestel für diese muntere Diskussion, spannende Diskussion über die Lebensleistung, über die Kanzlerschaft von Angela Merkel mit allem, was wir auf der Haben- und auf der Soll-Seite haben nach 16 Jahren Kanzlerschaft. Wie war sie als Kanzlerin? Was hat sie geschafft und was nicht? Das bespreche ich jetzt mit einem Mann, der Angela Merkel auf ganz besondere Art und Weise über Jahrzehnte politisch begleitet hat. Mal als Mitstreiter meistens, aber eben auch als Konkurrent. Edmund Stoiber bei Bild. Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Herr Stoiber. Sie haben die Kanzlerin erlebt als Parteichefin, eben natürlich als Bundeskanzlerin. Aber gab es einen Moment, bei dem Sie heute sagen würden, da habe ich Sie ganz besonders als Mensch erlebt?
Ja, vielleicht ganz am Anfang im Jahr 2000, als sie in Essen Nachfolgerin von Schäuble geworden ist als Parteivorsitzende, da hat sie, das war ein sehr starker emotionaler Moment, den man ja bei ihr sehr selten erlebt hat. Und es war dann auch ein Erlebnis. Ich habe ihr dann so in alter Manier Boxhandschuhe schenken wollen und wollte zum Kampf jetzt. Und da hat sie natürlich die Boxhandschuhe, ja, die hat sie natürlich entgegengenommen, aber sie hat mir schon zu erkennen gegeben, dass sie also die Politik nicht unbedingt mit Boxhandschuhen machen möchte, sondern was sich ja dann durch ihre ganze Amtszeit durchzieht, sie war immer sehr, sehr stark auf Konsens ausgerichtet, einzubinden, lange abzuwarten, bis man Möglichkeit jetzt eines Konsenses findet.
Also so musste sich dann Edmund Stoiber auch erstmal an diesen anderen Stil gewöhnen von Angela Merkel. Wir haben uns eingebildet, sie in diesen Tagen ein bisschen menschlich gesehen zu haben, die Angela Merkel, nämlich beim großen Zapfenstreich, den Sie auch verfolgt haben, Herr Stoiber, als es diesen Moment gab mit der Rose. Ja. Wie haben Sie diesen Moment beim Zapfenstreich erlebt, Herr Stoiber?
Sie war so, wie sie immer ist, sehr zurückhaltend, nicht sehr stark emotional. Wenn man vergleicht, nur mal vergleicht ihren Vorgänger Gerhard Schröder, der Tränen in den Augen hat, auch natürlich Helmut Kohl. Das ist bei ihr nicht zu erwarten, weil sie alles rational macht und relativ wenig Emotionales zulässt. Das, was Sie gerade hier im Bild zeigen, das ist ein wunderbares Bild. Das ist auch ein emotionales Bild und das gefällt mir außerordentlich und das gehört auch zu Angela Merkel. Aber sie ist natürlich, sie hat einen anderen Stil in die Politik gebracht. Sehr rational, sehr faktenorientiert, sich selbst nicht in den Vordergrund stellend, das Team, die Sache, unprätentiös, das geht mit ihr absolut nach Hause und da ist sie stilbildend, aber es kommen auch andere Momente. Es gibt natürlich Momente, wo sie ganz anders war, als man sie eingeschätzt hat. Fukushima, der schnelle Ausstieg aus der Kernenergie, obwohl man ein paar Wochen vorher noch länger die Kernenergie prognostiziert hat für Deutschland. Natürlich auch der große Streitpunkt, will ich nicht hier ausklammern, die Flüchtlingskrise, das ist etwas, was prägend auch für diese Kanzlerschaft war und das auch bleiben wird, weil die Herausforderungen, die stehen ja weiter vor uns. Wir haben ja leider das nicht geschafft, eine europäische Lösung.
Gäbe es ohne Angela Merkel heute überhaupt die AfD?
Also das glaube ich, das kann man nicht sicher sagen, aber natürlich hat die Flüchtlingskrise, hat natürlich Deutschland gespalten, aber es hat auch Europa gespalten. Und ich meine, man muss ganz fair sagen, Boris Johnson hätte den Brexit nie erreicht, ohne die Bilder im deutschen Fernsehen, die er in England gezeigt hat, in seinen Wahlkampfauftritten, wo eben Hunderttausende über die Grenze, über die Ostgrenze, über Ungarn und natürlich über Österreich nach Deutschland gekommen sind. Und das hat natürlich Kulturunterschiede aufgezeigt. Westeuropa sieht das ein Stück anders als Osteuropa. Nordeuropa wieder anders als Südeuropa. Und wir haben hier eine echte Spaltung. Wir haben alle Versuche, eine europäische Lösung zu finden, nicht erreicht.
Die überwiegende Mehrheit der Deutschen mag bis heute Angela Merkel, schätzt sie als Kanzlerin. Würden Sie sagen, es gibt etwas an ihr, was sowas ist wie typisch deutsch?
Ja, typisch deutsch. Die Sache steht über allem. Sie entspricht natürlich der großen Mentalität der Deutschen. Die Person in einer Zeit, wo so viel übers Ich geredet wird, die Person nicht in den Vordergrund rücken. Also vergleichen Sie mal das Pathos von Macron, das natürlich der französischen Geschichte geschuldet ist, und wie das bei den Franzosen mehr oder weniger ankommt. Stellen Sie sich mal vor, Angela Merkel ist gerade das Gegenteil, hängt natürlich auch mit unserer Geschichte zusammen. Und sie war gerade im Dienen und in der Sachlichkeit und in der geringen Selbstdarstellung, was ja wirklich außergewöhnlich ist, der Sucht, sich selbst darzustellen, hat Merkel nie gehabt. Und dienen war sozusagen ihr entscheidendes Wort. Der Sache dienen, dem Land dienen. Man kann sich Angela Merkel vorstellen, dass sie in den nächsten Supermarkt geht und das Abendbrot einkauft. Das hat man ja auch hin und wieder gesehen. Da sagen die Leute heute mehrheitlich, ja, so ist sie. Mhm. Man hat ihr das zugetraut, dass sie jetzt schnell vom Kanzleramt rübergeht und zu Rewe oder wo auch immer und schnell was einkauft und wieder nach Hause geht oder in den Kanzler geht. Bei jedem anderen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, nehmen Sie mal Schröder her. Stellen Sie mir vor, Schröder wäre also jetzt in den Supermarkt gegangen und hätte sich eine Bockwurst gekauft oder was. Da hätte man sofort gesagt, ja, das macht er jetzt nur, weil. Ich meine das gar nicht kritisch. Bei Merkel ist das nie aufgekommen, sondern so ist sie. Und das geht mit ihr nach Hause. Und das ist wohl auch die Grundlage ihrer großen Popularität bei den Deutschen. Mhm. Denn das erwarten vielleicht die Deutschen gar nicht so unbedingt von Politiker. Aber natürlich sind sie, sehr angetan, wenn jemand sich so in einer solchen Aufgabe so darstellt, wie er es selber eigentlich auch machen würde. Mhm.
Wo sortiert man Angela Merkel jetzt am Ende eigentlich ein? War sie eine große Kanzlerin für Sie? Und wenn wir die ganze Kanzlergalerie einmal ablaufen da im Kanzleramt, wo gehört sie dahin? Vor einen Helmut Kohl, vor einen Konrad Adenauer oder sozusagen nur vor einen Gerhard Schröder?
Ja, man kann das wird sich, ehrlicherweise kann man das heute nicht sagen. Natürlich wissen wir heute, der Gründungskanzler Adenauer hat diese junge Republik stabilisiert und sie in den Kreis der Welt geführt. Natürlich kann man sagen, Willy Brandt hat die Ostpolitik völlig verändert und neue Perspektiven geschaffen. Natürlich wird man mit Helmut Kohl sagen, Kanzler der Einheit, Kanzler Europas. Angela Merkel hat eine eigene Note. Das ist die Länge der Amtszeit. Das sind die Krisen, mit denen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich würde mal sagen, sie läuft schon unter Krisenkanzler oder Krisenkanzlerin. Sie hat die Krisen jedenfalls so abgefedert, dass die Deutschen gut durch diese Krisen, vielleicht jetzt mit Ausnahme der Corona-Krise, die wir noch nicht bewältigt haben, gekommen sind. Und das spüren die Menschen, dass sie gut durch diese Herausforderungen, ich habe die Krisen genannt, Euro-Krise, Finanzkrise und, Flüchtlingskrise, haben nicht alles gelöst, aber wir sind gut durchgekommen. Und es ist ja letztens auch Ihr Wort in der Flüchtlingskrise, das deutlich macht, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das sagt die Frau, die sagt, wir schaffen das. Damit ist sie auch auf die Kritiker letzten Endes eingegangen, hat auch hier wieder den Konsens gesucht. Ob der trägt bei einer erneuten Krise, wir werden das ja bei Belarus sehen.
Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Edmund Stoiber, der langjährige bayerische Ministerpräsident,
CSU-Chef
und der politische Mitstreiter und zeitweise auch Konkurrent von Angela Merkel. Danke herzlich für das Gespräch. Das war die richtigen Fragen hier bei Bild. Bis dahin.